Das Wort hat jetzt die Kollegin Ina Lenke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorab möchte ich noch ein Wort an Frau Tackmann richten. Frau Tackmann, Ihre Behauptung, dass innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion Druck ausgeübt werden würde, in so einem Fall und in anderen Fällen entbehrt jeder Grundlage. Und ich finde es nicht in Ordnung, mit solchen wesensfremden Argumenten hier auch zu punkten, das vorab. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, Ende letzten Jahres hat eine Gruppe von FDP-Bundestagsabgeordneten einen Gesetzentwurf vorgelegt zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, nicht zur Änderung des Paragraphen 218. In vielen intensiven Gesprächsrunden, und das haben ja auch unsere Kollegen und Kolleginnen schon gesagt, wurde unser Gesetzentwurf mit denen der Gruppe von CDU/CSU und Teilen der SPD um Kerstin Griese zusammengeführt. Auch wir, Frau Humme, haben zusammengesessen. Das haben wir ja bis fast zum Schluss immer gemeinsam gemacht. Unser Ziel war es, das Ziel der liberalen Abgeordneten zur Verbesserung der Situation von schwangeren Frauen bei fortgeschrittener Schwangerschaft in Konfliktsituationen beizutragen. Und ich will auch hier noch mal die wichtigen Ziele in dem gemeinsamen Gesetzentwurf nennen. Erstens, der Frau wird Zeit gegeben. Nach der Pränataldiagnostik bedeutet vorgeburtliche Untersuchung, nach der Pränataldiagnostik bei einer möglichen schweren Behinderung des Kindes psychosoziale Beratung durch eine anerkannte Beratungsstelle wahrzunehmen. Und unser Text lautet, deshalb darf die Indikation nicht vor Ablauf von 3 Tagen ausgestellt werden. Das bedeutet, und das hat bisher noch keiner gesagt, natürlich kann die Beratungszeit auch über 3 Tage dauern. Aber, das will ich gleich sagen, Frau Humme und Frau Marx, wenn Sie diesen Begriff nehmen, ausreichend, dann ist der meines Erachtens nicht zu fassen. Ausreichend kann der Arzt mir sagen, wissen Sie, das machen wir an einem Tag. Und deshalb ist es wirklich so, da waren wir uns ja alle einig, dass wir Beratungszeit haben und die dann auch sehr deutlich und plakativ mit 3 Tagen benennen. Ich komme da gleich noch mal zu. Meine Damen und Herren, auch das ist wichtig noch mal zu sagen. Wenn allerdings Gefahr für Leib und Leben der Frau besteht, gilt diese 3-Tagesfrist nicht. Zweitens, die Ärztin oder der Arzt hat die Frau auf den Rechtsanspruch psychosozialer Beratung hinzuweisen. Wir haben im Schwangerschaftskonfliktgesetz diesen Rechtsanspruch, aber bei vielen Frauen ist er überhaupt nicht angekommen. Deshalb ist es wichtig, dass der Arzt, auch der die Frau normalerweise dann begleitet, in der Schwangerschaft auch da hilft. Und der Arzt wird verpflichtet, sogar, und das haben wir von Ihnen übernommen, im Einvernehmen mit der Frau, ihr ein Angebot der bereits bestehenden medizinischen Beratung zu machen. Und damit erhält nicht jede, also damit ist es wichtig und weiß auch jede Frau in der Beratung, dass sie so etwas annehmen kann. Was für uns noch wichtig ist, ist auch, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch zusätzliches Informationsmaterial für das Leben mit einem Kind, das geistig oder körperlich behindert ist, erstellt und damit Eltern natürlich auch begleitet werden, wenn sie sich für eine Geburt entscheiden. Meine Damen und Herren, wir haben einige Forderungen der Gruppe Humme in unserem Gesetzentwurf integriert. Und wenn es noch mal um den Dissens geht, der 3-Tages-Regelung, dann ist das einfach, muss man sich die Frage stellen, was bedeutet ausreichend? Und darauf haben wir uns einfach nicht eingelassen. Auch bei der Expertenanhörung ist es auch wirklich so gewesen, genau wie die Lebenshilfe, die gesagt hat, sie wollen eine 3-Tages-Regelung. Hier hätte es zu einem guten Konsens kommen können. Und ich bedauere das sehr, dass hier wir nicht zusammengekommen sind. Für die Gruppe der liberalen Abgeordneten fasse ich zum Schluss zusammen. Der Paragraph 218 wird nicht berührt. Die Ärzte haben die schwangere Frau über ihren Rechtsanspruch auch hinzuweisen. Und die Ärzte haben die Pflicht zur Beratung. Aber bei der Frau besteht keine Pflicht, eine Beratung anzunehmen. Und zum Schluss muss ich wirklich noch sagen, was steht nicht mehr in dem gemeinsamen Gesetzentwurf? Wir Liberale haben dafür gesorgt, dass das Bußgeld für Ärzte nicht verdoppelt wird und keine zusätzliche Dokumentation für Ärzte vorgeschrieben wird, auf die die Landesbehörden Zugriff haben. Weitere Positionen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Herr Goldmann und meine Kollegin Frau Laurisch hier vortragen.
Das Wort hat jetzt die Kollegin Irmingard Schewe-Gehrig.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man etwas verändert, ist es gut, auch den Blick noch einmal zurückzurichten. Im Jahre 1995 wurde die sogenannte embryopathische Indikation abgeschafft, die einen Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer schwerwiegenden gesundheitlichen Schädigung des Embryos bis zur 22. Woche ermöglichte. Das war gut so. Die Voraussetzung für die Straffreiheit war damals eine Pflichtberatung und eine 3-Tage-Frist. Mit der 95er-Reform wurde dann die medizinische Indikation eingeführt. Und ich sage es hier noch einmal deutlich: Die Behinderung des Embryos allein ist kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Voraussetzung für die Indikation ist vielmehr, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben bzw. die physische oder psychische Gesundheit der Schwangeren darstellt. Und dass mit dieser Regelung verantwortungsbewusst umgegangen wird, zeigt sich daran, dass seit der Neuregelung die Zahl der medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbrüche ab der 12. Woche bis zum Jahre 2007 um 36% zurückgegangen ist. Darum ist es für mich auch nicht nachvollziehbar, warum die Union seit über 10 Jahren versucht, diese medizinische Indikation mit dem Hinweis auf sogenannte Spätabbrüche auszuhöhlen. In vielen interfraktionellen Runden, einer Vielzahl von Einzel- und Ausschussanhörungen sollte ein Handlungsbedarf nachgewiesen werden. Bis 2005 wurde dieser von einer übergroßen Mehrheit verneint. Heute liegen 2 Gesetzentwürfe und 2 Anträge vor, und alle Beteiligten haben sich in einem intensiven Prozess aufeinander zugewegt. Ich danke Ihnen dafür, aber es bleiben auch Differenzen, die unüberbrückbar sind. Und bei der Frage danach, woran liegt es denn, haben wir offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sich Frauen und Ärzte und Ärztinnen in dieser schwierigen Situation verhalten. Ich kenne keinen Fall, bei dem ein Arzt die Diagnose bekannt gibt und bereits ein freies Bett bereithält. Er würde sich im Übrigen damit auch strafbar machen, denn es muss ein anderer sein, der den Abbruch vornimmt. Und ich kenne auch keine Frau, die sich leichtfertig für den Abbruch eines Wunschkindes entscheidet. Insofern sehe ich auch hier keine Notwendigkeit, Frauen in Grenzsituationen zu drangsalieren oder Ärzte zu kriminalisieren. Mir ist dieses Misstrauen gegenüber Frauen und Ärzten fremd. Und darum unterstütze ich auch nicht den Vorschlag, für Ärzte zusätzliche Ordnungswidrigkeiten einzuführen. Eine gesetzeswidrige Indikation oder ein gesetzeswidriger Abbruch sind schon heute strafbar. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür Geld- oder Freiheitsstrafen vor. Ich lehne aber auch weitere statistische Erhebungen ab. Und Herr Kollege Singhammer, warum glauben Sie eigentlich, dass ein Arzt einen Fetozid verschweigt und in der Statistik eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt angibt? Wenn es so wäre, müssten deren Zahlen ansteigen, tun sie aber nicht. Insofern weiß ich nicht, was man mit einer solchen Statistik will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu einem Punkt, bei dem wir uns einig sind, und das ist die verbesserte Beratung Schwangerer, gerade bei einem auffälligen Befund. Schon heute haben Schwangere einen Rechtsanspruch sowohl auf eine medizinische als auch auf eine psychosoziale Beratung. Aus der Praxis wissen wir, dass diese vielfach nur unzureichend erfolgt. Und darum verpflichtet der Gesetzentwurf von Christel Hummel, mir und anderen den Arzt dazu, die Schwangere auf ihren Rechtsanspruch hinzuweisen und im Einvernehmen mit ihr einen Kontakt zu einer Beratungsstelle zu vermitteln, wobei die Schwangere dieses Vermittlungsangebot ablehnen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere ältere Schwangere, und in der jetzigen Zeit ist es ja häufig so, dass Frauen sehr spät die ersten Kinder bekommen, sehen sich häufig diese älteren Schwangeren einem Automatismus von pränataldiagnostischen Untersuchungen ausgesetzt, ohne über Chancen und Risiken ausreichend informiert zu werden. Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass Schwangere die Untersuchung ablehnen können und so ihr Recht auf Nichtwissen gewahrt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir wissen, wie häufig Frauen Probleme haben, dem Arzt zu sagen, ich will diese Untersuchung nicht. Wir schreiben das hier fest. Und ein wesentlicher Punkt, in dem sich die beiden Gesetzentwürfe unterscheiden, ist die Bedenkzeit zwischen Diagnose und der medizinischen Indikation. Wir sind uns einig darüber, dass Frauen in dieser Situation eine ausreichende Bedenkzeit, und das sind in der Regel 3 Tage, das können aber auch 14 Tage sein, benötigen, um sich mit Menschen ihres Vertrauens zu beraten. Aber eine starre Frist, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mindestens 3 Tagen ist in manchen individuellen Situationen eine Zumutung für die Frauen. Warum möchte man eine Frau quälen, die aufgrund einer schweren genetischen Veränderung zum wiederholten Mal die Schwangerschaft abbrechen musste und die sich schon mit dieser Situation auseinandergesetzt hat? Ich muss Ihnen sagen, ich empfinde das als eine Anmaßung der Politik, dieser Frau eine 3-Tage-Frist vorzuschreiben. Politik kann nicht alles regeln.
Frau Kollegin
Schön-Gerig. Ja, ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nicht, dass gut 10 Jahre nach der Abschaffung der embryopathischen Indikation deren Regelungen in die medizinische Indikation übernommen werden. Und darum bitte ich Sie um die Zustimmung des Gesetzentwurfs, aber auch des Antrages von Christel Hummel, mir und anderen, in dem auch der Ausbau der Frühförderung und weitere Verbesserungen für das Leben von Kindern mit Behinderung vorgesehen sind. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Ich danke Ihnen.
Das Wort erhält nun die Kollegin Ingrid Fischbach.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin froh und dankbar, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen bewegt haben, dass sie alles versucht haben, um einen Kompromiss zu erzielen, der jenen zugutekommt, die am meisten betroffen sind, nämlich den Vätern und Müttern. Und deshalb freue ich mich, dass wir persönliche Befindlichkeiten, die sicherlich jeder an der einen oder anderen Stelle hat, nach hinten gestellt haben und gesagt haben, wir wollen eine Lösung. Wir wollen eine Lösung für die Eltern. Die haben wir heute vorgelegt. Und dass das nach 10 Jahren geschafft wurde, also ich bin die Zeit ja auch schon im Parlament, finde ich, ist eine gute, für mich eine wichtige Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Weil gerade die Beratungen auch gezeigt haben, wir können das in einer Art und Weise, die zeigt, dass wir ein Parlament sind und die Sache im Auge haben. Und das hat gut getan. Insofern ein herzliches Dankeschön an alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die allermeisten.